Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute geht's um euch und eure Fragen. Es ist wieder viel Spannendes zusammengekommen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge mit euren Fragen. Und da ist wieder einiges Schönes zusammengekommen. In der ersten Frage, ich schieße also mal direkt los, da geht es um Müllbeseitigung. Sascha, du fragst, bei deinen Waldspaziergängen stößt du häufig auf baufällige und auch schon komplett verfallene Jägerhochsitze. Ob es eigentlich richtig ist, dass der Jagdpächter verpflichtet ist, diese Schrotthochsitze auf seine Kosten zu entsorgen, da es sich hierbei um Müll handelt? Ja, genau, das muss er machen. Da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Die meisten Jagden sind ja verpachtet. Es gibt auch Eigenjagden, das heißt, dann gehört diesen Leuten ein Wald, der mindestens ein Dreiviertel Quadratkilometer groß ist. Das ist so die Mindestgröße für eine eigene Jagd. Alles, was kleiner ist, wird zusammengefasst und dann in der Regel verpachtet. Also wie auch immer, entweder bei verpachteten Jagden muss man den Kram komplett abbauen, auch intakte Hochsitze, wenn neu verpachtet wird. Oder man übergibt das Ganze per Vertrag an den nächsten Jagdpächter, die nächste Jagdpächterin. Dann ist die dafür zuständig. Nur nicht mehr funktionsfähige Hochsitze müssen selbstverständlich entsorgt werden und logischerweise auf Kosten der Person, die sie errichtet haben. Die nächste E-Mail kommt von Frank. Frank ist Baumexperte, den hatten wir auch schon ein paar Mal hier. Und es ging um Pfahlherz-Flachwurzeln. Und du hast einen Hinweis gemacht, dass solange es noch zentral unter dem Stamm befindliche Wurzeln gibt, dass die seitlichen Wurzeln bei den allermeisten Bäumen dann statisch wenig relevant sind, vor allem bei jungen und mittelalten Bäumen. Also bei alten Bäumen, hatte ich ja schon mal gesagt, ist diese Wurzel unten drunter praktisch bei allen Bäumen weg. Aber bei jüngeren Bäumen, da können die stammnahen Wurzeln schon eine große Rolle spielen, darauf weist du hin. Also dass es nicht unbedingt nur die Feinwurzeln sind, sondern dass die seitlichen Wurzeln auch gerade bei älteren Bäumen dann später statisch wichtig sind, weil die Bäume sich dann an diesen breiten Stammfußwurzeln abstützen. Das ist ja wie so ein Teller oder wie so ein Krake, der seine Fangarme abspreizt, und wenn man dann seitlich zieht, dann kann der sich darauf stützen. Also es ist nicht nur der Zug von den Feinwurzeln, sondern auch das Abstützen auf diesen breiten Stammfußwurzeln. Darauf weist du hin. Vielen Dank. Dieter, du schreibst zur Folge Zuversicht und meiner Frage, ob ihr vielleicht mal was anderes als stillgelegt habt, also stillgelegte Wälder, dir fällt ad hoc reaktiviert ein. Und schreibst in Klammern, wenn ich provozieren wollte, würde ich wiederbelebt sagen. Ja, auch eine Möglichkeit. Wiederbelebt, klar, das hört sich ein bisschen nach Herzstillstand an. Und reaktivierte Wälder, ja, warum nicht? Das passt so ein bisschen zu dem Begriff pronaturieren. Man sagt modern nicht mehr renaturieren, weil man ja nicht zurückkommt, ne, in die Vergangenheit. Also wobei reaktivieren heißt ja wieder aktivieren. Das heißt ja einfach nur, dass dieser Wald aktiv wird. Aber möglicherweise anders als vorher, weil sich ja zwischendurch zum Beispiel das Klima geändert hat. Und auf dieselbe Folge bezieht sich Jürgen. Und Jürgen schreibt, der Begriff stillgelegte Wälder suggeriert, dass der Wald quasi mit Gewalt an seiner Entwicklung gehindert wird. Ich schlage dagegen vor den positiv besetzten Begriff freigelassene Wälder vor. Einfach, bildhaft, naheliegend und verständlich. Auch ein sehr schöner Begriff. Dankeschön. Martin, du schreibst, dass du dich um 4 Hektar Wald im oberösterreichischen Mühlviertel kümmern darfst. Das ist eine Fichtenmonokultur mit Borkenkäfer, Kahlschlag, Wiederaufforstung als Mischwald, inklusive Empfehlung für Douglasie mit Verbissschutz und Zaun rundherum. Und hast folgendes Luxusproblem. Ihr habt da einen 3D-Parcours, also mit Pfeil und Bogen und Gummitieren. Ah nee, doch, ihr habt, die haben sich bei euch eingemietet, den habt ihr nicht. Sondern die haben sich bei euch eingemietet. Seitdem ist es dem Wild offensichtlich bei den Nachbarn lieber und ruhiger. Seitdem zahlreiche und für mich persönlich sehr erfreuliche Naturverjüngung. Jetzt stehe ich vor dem Dilemma. Eiche, Buche, Ahorn, Lärche, Fichte, Kiefer. Alles Naturverjüngung, 1 bis 3 Meter hoch, stehen oft so nah, dass sie sich gegenseitig in die Quere kommen. Mir stellt sich die Frage, muss ich hier eingreifen? Mache ich immer wieder und wurde mir geraten und wie selektiere ich? Ganz einfach, nein, das musst du nicht. Das musst du nicht, es sei denn, die naturfernen, bis zu 350 Meter Meereshöhe hat der Wald, da gibt es von Natur aus keine Kiefer, Fichte, Lärche. Wenn die sich wieder erwarten, besonders stark durchsetzen, dann kann man davon mal ein paar raussägen. Also bei Eiche, Buche, Ahorn, die auch in der Fläche stehen, alles aus Naturverjüngung, brauchst du gar nichts machen. Und bei Lärche, Kiefer, Fichte eigentlich auch nicht, wenn die nicht überhand nehmen. Dann würde ich da ein paar raussägen, ansonsten würde ich alles sich selber überlassen. Die regeln das selber, die jungen Bäume, wie übrigens seit 400 Millionen Jahren. Judith, du hast eine Frage zum Eichenprozessionsspinner, dass in manchen Bäumen Fallen, Klebestreifen aufgehängt werden gegen den Eichenprozessionsspinner. Ob der wieder in der Anzahl zurück ist wie im Sommer 2020, das weiß ich gar nicht, wie die aktuelle Entwicklung ist. Dazu muss man sagen, das ist kein Phänomen des Klimawandels. Da gab es vom Bundesamt für Naturschutz, doch, ich glaube, die waren es, müsst ihr mal recherchieren im Internet, falls es euch interessiert, eine Schrift dazu zum Eichenprozessionsspinner und seine historische Verbreitung. Es gab immer wieder Wellen, es gab immer wieder eine weiträumige Verbreitung in Deutschland. Zwischendurch stand der auch schon mal, dieser Eichenprozessionsspinner, auf der Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten. Das ist ja dieser, vielleicht für alle, die den noch nicht so auf dem Schirm haben, Eichenprozessionsspinner verursacht ja diese Allergien wie Brennnessel hoch 3, wenn man diese Brennhaare abbekommt, die übrigens selbst von toten Raupen oder ihren toten Häuten, die häuten sich ja auch, wenn die wachsen, selbst die sind dann teilweise noch jahrelang wirksam, sehr unangenehm. Was brauchen die? Seitlich besandte Eichenkronen. Die finden sie in einem Urwald kaum, aber die finden sie natürlich in angepflanzten Bäumen in der Stadt oder im Wald, wenn stark aufgelichtet wird. In Eichenplantagen, die es im Wald ja auch gibt. Also überall dort, wo es unnatürlich viel seitlich besonnte Eichen gibt, da fühlt er sich wohl und breitet sich immer mal wieder aus und wird dann durch Krankheiten immer wieder eingedämmt. Es gibt auch Vogelarten, die den fressen können. Also das geht immer hin und her und rauf und runter. In der Tendenz aktuell eher mehr als früher. Aber das kann man nicht alles auf den Klimawandel schieben. Das sind teilweise auch gravierende Managementfehler. Aber was die Population dieses Jahr macht, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Christian, du hast eine Frage bzw. eine Anregung zum Thema Esche und Eschentriebsterben, ob ich das mal thematisieren kann. Habe ich schon in verschiedenen Podcast-Folgen gemacht, könnte ich aber mal zusammenfassen. Und du würdest dich über die Einschätzung freuen, welche heimischen Laubbaumarten in Deutschland gute Zukunftsaussichten haben. Du kommst, habe ich irgendwo gelesen, genau, ländlichen Lübeck. Da hast du den großen Vorteil, dass du im klimatischen Einzugsbereich des Meeres bist. Da wird der Klimawandel etwas gedämpfter ausfallen. Da haben die meisten heimischen Baumarten noch ganz gute Chancen, also Buche, Eiche und so weiter. Wenn man die Bäume einzeln pflanzt, also jetzt im Garten, das ist ja kein Waldklima, da sind die Böden oft verdichtet. Da können wir aber bei der Eiche bleiben. Ja gut, dann haben wir aber, das habe ich gerade auch erwähnt, möglicherweise irgendwann mal ein Problem mit dem Eichenprozessionsspinner. Ansonsten sind Eichen echt tolle Bäume. Man könnte aber auch die Hainbuche nehmen, man kann den Feldahorn nehmen, man kann die Elsbeere nehmen. Es gehen auch so Bäume wie Zitterpappel, dann, ja, was haben wir noch zu bieten? Stechpalme, heimische Baumart, bleibt relativ klein. Vogelbeere, auch immer gern genommen. Also sowas geht alles. Also die allermeisten heimischen Waldbäume kommen gut mit dem prognostizierten Klima parat in Küstenbereichen. Ne? Also da, wo das Meer dafür sorgt, dass die Hitzespitzen gedämpft werden und die Winter auch nicht zu kalt werden. Ne? Das könnte ja theoretisch bei einem Golfstrom, der langsam nachlässt, auch passieren. Amelie, du schreibst zum Thema Eilenriede, das ist der Stadtwald Hannover mit schönen Buchen. Und da wird, jetzt gucke ich mal, Totholz und so weiter wird liegen gelassen, aber schade ist, dass noch so viel abgeholzt wird. Das diente der Verjüngung, ist die Begründung. Naja, klar, ne? Also wenn man alte Bäume abhackt, dann gibt es halt viele junge. Aber als Begründung, um alte Bäume abzuhacken, ist das natürlich sehr flach. Ne? Denn das Ziel sind ja immer alte Bäume und dann hat man sie, und dann hackt man sie ab und fängt wieder von vorne an. Klingt nach einer selbstgewählten Sisyphusarbeit. Nur zu einem sehr kleinen Teil werden dabei Pferde eingesetzt, ansonsten schweres Gerät. Ja, das ist schade, es ist Stadtwald. Also die müssen ja gar keinen Profit erwirtschaften, schon gar nicht mit Holz. Das hat übrigens auch schon das Bundesverfassungsgericht zweimal angemahnt. Und dann werden wieder aufwendig neue Bäumchen gepflanzt. Das kostet alles viel Geld. Wie kann man, also ich kenne die Eilenriede nicht, das war auch eine Frage, was könnte Hannover von Göttingen lernen? Ihr habt einen Eilenriedenbeirat aus 20 EhrenamtlerInnen und anscheinend haben die keinen großen Einfluss. Also dann sollte man vielleicht mal eine Exkursion nach Göttingen machen. Das ist immer gut, wenn man von anderen Leuten vor Ort lernt. Also eigentlich sind das ja alles selbsterklärende Sachen. Wenn man mit Harvestern Böden kaputt fährt, stirbt der Wald, wird er zumindest sehr anfällig. Und die Göttinger, die machen das anders. Die sagen, nein, unser Wald ist uns da viel zu wichtig. Wir möchten dort keinen großflächigen Holzeinschlag. Dann könnte der Beirat ja mal vorschlagen, man fährt mal mit dem Stadtrat nach Göttingen und lässt sich da mal erklären, wie und warum sie das anders machen. Zweite Frage, warum brennen unsere Buchenwälder nicht, Regenwälder aber schon? Nein, auch Regenwälder brennen eigentlich nicht, außer sie sind ramponiert. Dann brennen sie und dann könnten theoretisch auch Buchenwälder brennen. Also feuchte Wälder, Regenwälder sind ja feucht, brennen nicht. Nasses Holz brennt nicht und schon wenn es mit nassem Moos behangen wird und ganz viel nasses Totholz da ist und es regnet sehr regelmäßig, entstehen keine großen Brände. Die Bilder, die wir von brennenden Regenwäldern sehen, schaut euch die mal genau an. Das sind immer angerissene Wälder, die von der Seite her schon austrocknen, wo viel Totholz liegt, die angezündet werden, aktiv. Also die werden vorher sozusagen krankenhausreif geschossen und dann angezündet. Und dann sieht man halt auch unter diesen großen Urwaldriesen auf einmal Flammen züngeln. Aber bei intakten Regenwäldern, wo das ganze System noch funktioniert, sind Waldbrände fast ausgeschlossen. So wie bei unseren intakten alten Laubwäldern auch. Tim, du hast auch eine Frage. Tim aus Dortmund. Eure Vorbesitzer haben anscheinend Bäume beseitigt auf eurem Grundstück oder ihr habt keine auf eurem Hausgrundstück. Welche Bäume sind gut, wenn ihr was für Insekten, Vögel und so weiter tun wollt? Heimische Baumarten. Das Grundstück ist nicht so riesengroß, aber auch nicht so klein. 1100 Quadratmeter. Da kann man schon schön was machen. Spitzahorn, Feldahorn, Bergahorn passen da gut hin. Es passen gut Vogelbeere hin. Also eigentlich so verschiedene Baumarten, die ich eben auch schon mal genannt habe, die man gut pflanzen kann. Also auch die Elsbeere passt weiterhin dazu. Tja, Hainbuche hatte ich auch schon erwähnt. Also ganz, ganz viele heimische Laubbaumarten, streng genommen gehen sogar Buchen. Habe ich auch schon mitten in Köln gesehen. Köln ist ja nun auch nicht gerade besonders kühl. Ist ja auch ein Hotspot gewesen, jetzt auch bei den Hitzewellen. Funktioniert da auch selbst in der heißen Innenstadt. Also heimische Laubbäume grundsätzlich alle mit Schwerpunkt auf Baumarten aus dem Weinbauklima, also Feldahorn, Elsbeere, Hainbuche passt auch gut und eben unsere Eichenarten. Daniela, du schreibst etwas zum Perlacher Forst in München. Da musstest du wieder stärkere Eingriffe feststellen. Du hast ein Bild mitgeschickt von einer Rückegasse, also einer Schneise, wo eine schwere Maschine durch den Wald gewalzt ist. Und jetzt gucke ich mal gerade, was die Frage ist. Wofür wird sowas gemacht? Naja, das hängt damit zusammen, dass Försterinnen und Förster immer noch denken, Wälder müssen gepflegt werden. Da muss drin gearbeitet werden, sonst ist das nicht gut. Ich kann dir leider auch nicht sagen, warum, weil der Wald kann es sehr schön selber. Die Stadt München, man müsste sich mal die Forstwirtschaftspläne anschauen im Stadthaushalt, ob die Stadt da wirklich so viel Geld rauszieht oder ob das nicht wie in sehr vielen Städten defizitär ist. Das heißt, man macht mit Geld, also man zahlt Geld dafür, dass man den Wald kaputt macht. Das ist auch eine interessante Art zu wirtschaften. Das könnte man mal nachfragen. Kannst du übrigens auch als interessierte Bürgerin, das sind ja umweltrelevante Daten, da musst du eine Auskunft dazu bekommen. Und schreib es noch dazu, im selben Forst steht auch eine alte Eiche. Laut Schild soll sie über 350 Jahre alt sein. Wie absurd, der eine Baum wird beschildert und damit offenbar geschützt. Ein paar Meter weiter wird im Wald in Anführungszeichen randaliert. Tja, kannst du als interessierte Bürgerin ja mal nachfragen. Ich weiß das auch nicht, welchen Sinn das machen soll. Bianca, in der Folge Wald aktuell Douglasienpflanzen hat jemand gefragt, ob Raben gefährlich für Störche sein könnten. Die Sendung in der ARD-Mediathek führt dazu, dass man davon ausgehen darf, dass diese Frage bejaht werden kann. Das kann durchaus sein. Wir haben aktuell zum Beispiel das Phänomen, dass ein paar Gänsegeier auf die Idee gekommen sind, Storchennester auszuräumen. Also Gänsegeier sind natürlich noch seltener als Störche. Und Störche ihrerseits fressen auch gefährdete Lurche, ne? Also Frösche und so weiter. Das ist Natur. Und das sind wir nicht mehr gewöhnt. Also wir arbeiten uns an den Störchen ab, an den Weißstörchen in den Dörfern. Das ist ja auch ganz toll, dass die geschützt sind. Die brauchen ja auch entsprechende Wiesen, wo sie was finden und so weiter. Wir hängen uns einfach zu sehr an einzelnen Tierarten auf und gucken zu wenig auf Ökosysteme. Wenn Sachen aus der Balance geraten, liegt das eben meistens daran, dass zu wenig und zu kleinflächig geschützt wird. Und es gibt einige Arten, die kommen damit besser zurecht als andere und die könnten dann eben Dinge machen, die uns nicht gefallen. Und Kolkraben, auch fliegende Affen genannt, weil sie so intelligent sind, waren hier jahrzehntelang ausgestorben. Jetzt sind sie zurück und sobald sie Sachen machen, die wir einfach nicht schön finden, da findet man die schon wieder nicht so nett. Also wir Menschen, das sieht man, wir arbeiten sehr viel mit Gefühl, was ich auch grundsätzlich sehr gut finde. Aber leider reißt uns das manchmal auch dann dazu hin, dass wir Arten ganz schnell wieder als böse abstempeln. Ne? Und dass man das berichtet, alles gut. Man muss es halt nur entsprechend betiteln. Ne? Und das fehlt mir manchmal. Jürgen, du hast auch noch einen Vorschlag zu stillgelegte Wälder. Du schlägst stattdessen vor freigelassene Wälder. Das haben wir eben schon mal gehabt. Dann, also entweder was die zweite E-Mail als Nachfrage oder tatsächlich ein zweites Voting, dann hätten wir schon mal zwei Stimmen für freigelassene Wälder. Florian, du schreibst über eine Frage, ob wir noch jemand einladen könnten als Talkgast, Wolf-Dieter Stoll, ein Naturgeist. Ja, da kann ich auch offen mit umgehen. Ich finde das grundsätzlich toll, was der macht. Was er macht, ist aber nicht immer wissenschaftsbasiert. Das muss nicht schlecht sein. Ne? Das ist ja so eine Art indigenes Wissen. Er war, glaube ich, auch bei den First Nations irgendwo in den USA mal unterwegs oder Kanada. Das ist eine Art, etwas zu vermitteln, was ich auch grundsätzlich gut finde. Ich selber schaue halt, dass ich mit meinen Sachen, die ich hier mit euch bespreche, immer auf Basis von Studien, also wissenschaftlich geprüfter Informationen, die nach einem bestimmten Schema geprüft werden, ne, unabhängig begutachtet von dritten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und so weiter, argumentiere, das macht er zumindest teilweise nicht. Ne, natürlich kann man sich dann auch mal mit so jemand austauschen. Das ist dann aber wieder eine andere Wellenlänge, eine andere Richtung, die ich hier in dem Podcast halt einfach nicht einschlage, weil es allein aus dem Bereich traditionelle Wissenschaft mit den doch relativ strengen Maßstäben in Bezug auf den Faktengehalt schon viel zu berichten gibt, dass ich das gar nicht alles fertig bringe. Und ich denke immer, der kleinste gemeinsame Nenner sind diese konservativen Fakten. Wenn sich daran schon mal alle halten würden, da wären wir schon einen Riesenschritt weiter und dann wäre sozusagen nochmal das obendrauf, diese etwas spirituellere Herangehensweise, die ich, wie gesagt, grundsätzlich auch sehr schön finde. So, Marion, du hast auch nochmal einen Vorschlag zu zwei interessanten Gästen. Das sind zwei Biologen von YouTube. Die schreiben, also du hast so zum Beispiel ein Interview geschrieben, Honigbienenhaltung ist kein Naturschutz. Finde ich interessant. Sehe ich genauso. Ich hatte übrigens selber auch mal Bienen. Das ist ja eine heiße Diskussion in der Naturschutzszene. Bienen, auch Bienenhaltung im Wald. Also von Natur aus gibt es das ja so nicht. Und die Honigbienen selber sind gezüchtete Haustiere. Will ich jetzt gar nicht weiter thematisieren. Du hast hier nur einfach einen Vorschlag, ob ich nicht Gäste dazu mal einladen kann. Das behalte ich sehr gerne mal im Hinterkopf. Stefan, du hast noch einen Vorschlag zu Baumarten für den Podcast, nämlich zu Linden. Haben wir noch Winterlinde, Sommerlinde und ob sie in europäischen Wäldern eine Rolle spielen? Ja, das tun sie. Kann ich gerne mal machen. Vielleicht am Beispiel der Dorflinde in Wershofen. Mein einziges kleines Problem ist, sie steht an der Gabelung von zwei Straßen, da ist es teilweise recht laut. Ich glaube, ich probiere das trotzdem mal. Ja, danke für den Hinweis. Andreas, du hast ein Bild geschickt von einer Fichte, die schwerstens zerlöchert ist und du fragst dich, was ist da passiert? Du hast das noch nie gesehen und du stellst dir vor, dass da ein Mensch nachgeholfen hat. Warte mal, ich gucke mal. Genau, du stellst dir vor, dass da ein Mensch nachgeholfen hat. Also wirklich tief eingeschlagene Löcher und auch etliche nebeneinander und das Ganze noch an verschiedenen Bäumen. Ja, trotzdem sieht das für mich aus wie ein Specht. Und wenn man sich die Späne anschaut, das sind dünne Späne, so 5 cm lang maximal. Das können Spechte tatsächlich tun. Ja, und die, also ja, wenn ich mir das anschaue, das Hiebsbild, das, also sowas habe ich auch schon gesehen. Das kann sein, dass da bestimmte man sieht auch so Fraßgänge von sehr dicken Larven darunter am Holz. Das sind Fichten, weiß ich gar nicht, ob ich es gesagt hatte. Und die haben versucht und offenbar sogar erfolgreich da dran zu kommen. Ne? Also manchmal könnte es auch sein, dass Spechte, Buntspechte zum Beispiel, die Baumbruten anderer Vögel so herausmeißeln. Ne? Das machen die auch bei Nistkästen, gehen da teilweise recht rabiat davor und dann sehen die Bäume hinterher genauso aus. Also das sieht für mich ganz nach Buntspecht aus. Martina, du hast einen Artikel der Süddeutschen verlinkt und fragst dazu, ob die Vorgehensweise auch nur rein wirtschaftlich betrachtet überhaupt Sinn macht. Da geht es um Samenplantagen nicht heimischer Bäume, wo man alternative Bäume heranzieht oder sogar heranzüchtet. Laut Überschrift, das ist hinter einer Paywall, mehr kann man da nicht lesen. Ja, wie üblich. Völliger Blödsinn, weil man dazu ja wissen müsste, wie das Klima in 80 Jahren ist. Das weiß kein Mensch. Das Einzige, was wir wissen, heimische Waldökosysteme, wenn sie nicht forstwirtschaftlich ramponiert sind, halten das bisher noch ganz hervorragend aus. Also habe ich gerade heute nochmal einen frischen Artikel gelesen von Anastasia Makarieva, die ja zu diesen fliegenden Flüssen, also diesen Luft-Wasserdampf gefüllten Luftflüssen sozusagen, forscht, also wie Waldregen macht und diese ganzen Dinge. Und die hat es auch nochmal bestätigt, dass intakte Waldökosysteme, die forstwirtschaftlich nicht ständig heimgesucht werden, indem dort Biomasse in großen Mengen entfernt wird, dass solche Ökosysteme sich noch ganz hervorragend halten. Benjamin, du kommst aus einer regenarmen Region, nämlich dem nördlichen Unterfranken. Und die Plantagenwälder sind wie überall in einem sehr schlechten Zustand. Und da schreibst du, es ist zu sehen, dass Ahorn und Feldahorn sehr stark zurückkehren und meines Erachtens auch gesund wirken. Ich vermute mal, der Ahorn ist ein Bergahorn. Und das ist das wirklich Interessante. Bergahorn, wie der Name schon sagt, wächst in den Bergen, also Alpen zum Beispiel. Es ist eine Hochlagenbaumart, die Regen braucht, die es eigentlich kühl braucht. Und die kommt auch dort überall zurück. Habe ich auch in Brandenburg gesehen, Richtung Polen, trockener Sand. Und da kommt der Bergahorn, ja. Und der kommt ja nur deswegen, weil er es kann, ne? Also das ist immer schön, auf die Bäume zu gucken. Zukünftige Perspektiven zum Ahorn kann ich leider schlecht einschätzen. Übrigens wie bei allen Baumarten, ne? Sondern einfach nur, dass eben natürliche Ökosysteme das gut aushalten. Das heißt, wir schauen bei solchen Bewertungen gar nicht auf einzelne Baumarten, sondern eben auf Laubwaldökosysteme. Und da hast du ja schon mal zwei Ahornarten, die aktuell das Ruder übernehmen. Und das machen die. Das ist wie das Pflaster nach Kahlschlägen. Also nach Riesenkahlschlägen, nach Borkenkäfer kommt oft Birke, nach Waldbränden oft Zitterpappel, nach kleineren Kahlschlägen oft Bergahorn. Ganz typisch. Das ist für den Wald ein Reparaturmechanismus und der klappt sogar im trockenheißen Unterfranken. Bartholomäus, du hast eine Frage, die kann ich leider nicht beantworten, aber es ist spannend. Wie viel Zucker produziert eine ausgewachsene Buche? Das ist sicher stark tages- und jahreszeitabhängig, klar. Oh, ich hatte das mal ausgerechnet. Ich weiß nicht, ob ich das noch finde. Also man kann es theoretisch machen. Man kann ja ausrechnen, wie viel Kohlenwasserstoffe enthält ein Kubikmeter Holz, ne, und was ist das in Kalorien. Das kann man ausrechnen und dann wieder auf Zucker rückrechnen. Ich habe das sogar mal gemacht. Das sind irre Mengen, die da zusammenkommen, die in einem Baum dann, aber ich, bevor ich jetzt das Falsche sage, sage lieber nichts. Aber wie viel Zucker der Baum produziert, also er produziert natürlich ganz besonders viel im Mai, Juni. Ne, da haben wir noch viel Winterwasser im Boden. Der Baum startet durch. Wir haben sehr lange Tage. Und hinten raus, Juli, August, September, wird das dann immer weniger. Aber ja, interessante Frage, die ich hier leider nicht konkret beantworten kann. Tja, tut mir leid, aber es gibt eben im Wald auch noch viele Dinge, die ich selber nicht weiß. Markus und Katja, ihr seid fleißige Podcast-Hörer, sehr schön. Und habt noch ein paar Ideen zum Thema stillgelegter Wald. Wildnis. Das ist auch ein amtlicher Begriff, Wildnis, das ist schon mal gut, ungequälte Wildnis. Ja, das ist auch schon sehr emotional, ungestörte Wildnis. Übrigens, Wildnis bedeutet grundsätzlich immer kein Management, also immer ungestört. Es ist so, mittlerweile sogar ein amtlicher Begriff. Also Wildnis beinhaltet das alles schon. Entwicklungswald, ja, Zukunftswald, das sind Begriffe übrigens, die, also Zukunftswald, die zum Beispiel schon gekapert sind von der Forstlobby, Freiwald.
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbären. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier am Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Simon Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 Gigabyte ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 Gigabyte ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 6.07.26 sechs Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.07. bis 26.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26.07.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netz-Qualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine All-Net-Flat. Das ist auch mit dabei. Also alle Infos gibt es dazu unter simon.link/PETER. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.
Das hört sich an wie Freibad. Also ich finde grundsätzlich Wildnis ist einer meiner großen Favoriten. Also und so ist es ja bei euch auch. Taucht ja dreimal auf bei den Vorschlägen. Aber das hat für mich was Emotionales. Wild, frei, ne? In die Richtung kann es gehen. Ja, danke für eure Vorschläge. Thomas, du schreibst, dass du spät zum Podcast gestoßen bist und hast jetzt eine Frage. Auf Instagram gab es oder gibt es diverse Videos, in denen zu sehen ist, dass Menschen angeblich von Ästen umarmt werden oder besser gesagt, die Äste nähern sich auf Zuruf, was davon zu halten ist. Ja, das war mal ein Trend. Ich glaube, vor 2 Jahren oder so. Da gab es ganz viele Insta-Videos, wo Leute an Bäume treten und dann sieht man, wie die Äste sie versuchen zu berühren. Also, dass der Baum versucht, die Person zu berühren. Das ist Fantasie. Dazu müsste ein Baum Muskeln haben, um das so schnell zu machen. Also Bäume können Äste absenken und auch wieder aufrichten. Das machen die nämlich teilweise nachts, aber über Stunden. Ne? Das geht ganz, ganz langsam. Aber dass man wirklich das sieht im Video, ich habe so Videos auch zugespielt bekommen, da senkt sich der Ast ab und berührt den Menschen. Und es wird interpretiert, der Baum will Kontakt zu Menschen suchen. Das funktioniert nicht, weil Bäume einfach nicht so schnell sind. Also selbst wenn der Baum merkt, das ist ein Mensch, und selbst wenn der Baum merkt, der mag mich, ich mag den, halte ich auch alles wissenschaftlich schwierig nachzuweisen, gibt es nämlich keinen Nachweis, aber wer weiß, weiß man alles nicht, aber dass der Baum dann so schnell sich bewegen kann, da muss ich sagen, nee, das geht nicht. Es gibt schnelle Pflanzenbewegung. Kennt ihr vielleicht vom Springkraut, ne, so brrr, dass sie ihre Samen rausschleudern, gibt sehr, sehr schnelle Pflanzenbewegung, aber verholzt, das ist ja Holz, was schon versteift ist, damit es eben was aushält und sich dann bewegt, das ist ein Widerspruch in sich und dann noch die Geschwindigkeit. Also ich glaube nicht, dass das stimmt. Susanne, du hast mir ein altes Interview geschickt von dem Leiter des Julius-Kühn-Instituts, Henrik Hartmann, der Artikel, den will ich jetzt hier auch gar nicht groß verlinken, ich will ihm gar keine Bühne bieten, der hat als allererstes, davon stammt der Artikel, ist schon, glaube ich, 3 Jahre alt oder so, so ein bisschen Rundumschlag unter anderem gegen mich gemacht und auch geschrieben, unter anderem, dass es eben gerade die alten Buchenwälder sind, die in Deutschland absterben. Dafür hat er quasi schon intern auch kräftig Nachfragen gekriegt, weil es dazu natürlich keinerlei Evidenz gibt, zu behaupten, es sind eben eher die alten Buchenwälder, die absterben und weniger die Fichten. Da muss er sagen, Leute, wenn man so ein Amt übernimmt, dann sollte man wenigstens in der Lage sein, Statistiken zu lesen. Zum Beispiel die Bundeswaldinventur, und die sagt das ja ganz eindeutig, mal abgesehen davon, was man draußen sieht. Jeder Mensch, der interessiert ist, sieht ja, dass die Fichtenplantagen in erster Linie absterben, dicht gefolgt von Kiefern und dann als dritt meistgeschädigte Baumart prozentual die Douglasie übrigens. Und bei der Buche ist dieses Geschehen auf relativ niedrigem Niveau, übrigens auch gerade dann dort, wo Forstwirtschaft stark eingegriffen hat. Und der hängt sich da aus dem Fenster und sagt, nein, nein, das ist alles anders. Puh, schwierig. Also ich kenne den, ich kenne das Interview. Ich würde diesem Mann ungern eine weitere Bühne bieten. Das hat er nicht verdient. Dieter, du hast eine Frage zu Salzlecksteinen. Brauchen Wildtiere, also die Jäger ausbringen, brauchen Wildtiere wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Kurze Antwort, nein, auf keinen Fall. Die hat ja auch vor 100.000 Jahren keiner rausgebracht. Zweitens, warum werden die Lecksteine oft in einer Höhe von 2 Metern angebracht? Sollen nur bestimmte Tiere da rankommen? Nee, man möchte, dass die wenig Salz aufnehmen, damit die möglichst lange da stehen bleiben. Da steht ja in ein Hochsitz in der Nähe. Schreibst du ja übrigens als dritte Frage auch. Da ist ein Hochsitz in der Nähe. Das ist ein Anlockmittel. Also der Salzstein steckt dann oben in so einer Fassung und wenn es regnet, läuft halt salzhaltiges Regenwasser an diesem Pfahl, wo der drauf steckt, runter. Und der Salzleckstein ist dann so in 2-3 Meter Höhe, dass die halt nicht drankommen, die Tiere, und müssen das Holz ablecken und müssen ziemlich viel lecken, um da auf eine Portion Salz zu kommen. Je länger sie da noch rumlecken, desto länger bleiben sie stehen, desto besser kann man sie schießen. Das ist so die Logik dahinter. Und deswegen ist da in der Nähe immer ein Hochsitz. Und die letzte Frage, ob eben das erlaubt ist. Ja, das ist erlaubt. Nils, du hast keine Frage, sondern schickst einfach ein Foto von Fragezeichen einer Weide. Ja, Ausrufezeichen einer Weide, einer Saalweide, die auf einem Fels wächst. Oh, ein schönes Beispiel dafür. Der Fels hat so ganz feine Risse. Also so ein Stein ist so praktisch ein riesiger Felsbrocken und da wächst eine sehr gesunde Saalweide drin, die anscheinend mit ihren Wurzeln diese schmalen Klüfte durchzieht und das nutzen kann, um da zu wachsen. Ja, Bäume sind echt cool. Danke für das schöne Foto. Dieter, du hast nochmal ein Bild geschickt von einer Unterführung und auf der anderen Seite ist ein Laubwald und auf der einen Seite ein Laubwald, auf der anderen Seite ein Nadelwald. Im Nadelwald haben die Ameisen einen Haufen gebaut. Guck ich mal gerade, stimmt das auch wirklich im Nadelwald? Genau. Und auf der anderen Seite der Laubwald und die Frage ist, die Ameisen laufen durch die Unterführung, was wollen die im Laubwald? Ja, was wollen die im Laubwald? Die haben sogar im Laubwald die Haufen gebaut und mussten dazu die Nadeln durch die Unterführung tragen. Das ist ja cool. Ich gucke mal gerade auf dem Bild, sieht man da auch die Ameisenstraße. Ah ja, tatsächlich, da ist richtig was los in der Unterführung. Ja, warum stehen die so auf Laubbäume, obwohl die ja eigentlich Nadelwaldarten sind? Gerade die hügelbauenden Waldameisen, die kommen ja eigentlich nur in Fichtenwäldern vor. Aber auf den Laubbäumen sitzen anscheinend an den Blättern besonders viele Blattläuse. Und die erzeugen natürlich Zuckerwasser, das die Ameisen abmelken können. Und die bauen dann, auch wenn das sehr viele Mühen macht und die das alles durch die Unterführung schleppen müssen, ihr Zuhause aus Nadeln, aus Laub können sie ja gar nicht bauen, im Laubwald, damit sie möglichst nah an ihrer Nahrungsquelle sind. Das ist ja mal cool. Da sieht man mal Wahnsinn, ne, was die Ameisen alles auf sich nehmen und wie gut die organisiert sind. Sehr, sehr schön. Danke. Kathi aus Oldenburg. Du läufst sehr gerne durch den Wald und auch abseits der ausgewiesenen Spazierwege. Und du hast in letzter Zeit häufiger die Diskussion mitbekommen, dass Menschen, die abseits der Wanderwege oder auf Trampelfaden gehen, die Natur zerstören. Ja, also sagen wir mal so. Es kommt auf die Menge dieser Menschen an. Wenn du das hier bei uns in der Eifel machst, völlig unproblematisch. Wenn du das in einem Stadtwald machst, wo Tausende von Menschen sich erholen und die alle würden das tun, machen sie ja nicht. Aber nur mal angenommen, dann könnte das ein Problem werden. Meine Meinung ist immer, solange 20 Tonnen Maschinen alle 20 Meter auf 5 Meter Breite durch den Wald walzen, kann ein einzelner Mensch keinen nennenswerten Schaden produzieren, der das Schadbild erhöht. Also es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Leute, die sich über sowas beschweren, die sollten sich lieber bei den Forsthaltungen beschweren und darauf hinwirken, dass diese Maschinen da nicht mehr eingesetzt werden. Also wenn das Tausende von Menschen sind, das sieht man manchmal im Umfeld von Grillhütten oder so, ja, da ist der Waldboden dann ein bisschen zertrampelt, aber in wirklich in großen Waldgebieten spielt das praktisch keine Rolle. Das kann man so einfach zusammenfassen. Evelyn, du hast einen sehr schönen Hinweis nochmal gegeben, dass die IUCN, also quasi, ich sage jetzt mal einfach Weltnaturschutzorganisation so ungefähr, naja, ist vielleicht ein bisschen, aber ist egal, das könnt ihr im Internet nochmal genau nachgucken, wie man es richtig übersetzt. Also IUCN zum Beispiel erkennt auch Nationalparks an, stellt Kriterien auf, wann ist ein Nationalpark überhaupt in der Lage, diesen Begriff, oder wann wird es ihm erlaubt, diesen Begriff international zu führen. Und die haben in ihren Schutzauftrag auch das Mikrobiom genommen, nämlich zum Beispiel den Boden und wo das alles vorkommt. Mikrobiom heißt Bakterien, Pilze, also alles, was klein ist, kleine Lebewesen, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Das ist jetzt im Schutzauftrag mit drin und das ist super, weil, das kennt ihr aus meinem Buch Bakterien, die heimlichen Helden, Das sind die, die das hier alles am Laufen halten. Und alle Welt guckt nur auf die großen Wesen, auf die Bäume, auf die Rehe und so weiter. Die eigentlichen Hauptdarsteller sind Bakterien. Und deswegen greift es auch nicht, wenn Forstverwaltungen sagen, und jetzt führen wir andere Baumarten ein, dann krempeln wir den Wald um, weil die Hauptakteure nicht berücksichtigt werden. Toll, dass die IUCN das jetzt macht und schon mal anfängt zu diskutieren, dieses Ökosystem zu schützen, hat es auf jeden Fall in den Schutzauftrag mit reingenommen. Kann man da gerne mal im Internet nachschauen, was die da genau machen. Das ist natürlich ganz schwierig. Ich meine, da gibt es nur eine einfache Lösung. Wenn man das schützen will, muss man große, unangetastete Schutzgebiete haben, weil diese ganzen kleinen Knilche, also ich hatte mal so einen Größenvergleich in meinem Buch gebracht, für ein Bakterium ist ein Buchenblatt so groß wie für uns die Schweiz. Da weiß man, wie klein die sind und wie schlecht man die individuell schützen kann. Die kann man nur schützen, indem man große Waldgebiete in Ruhe lässt. Jürgen, du hast einen schönen Vorschlag zum Thema Jagd. Da habe ich nämlich mal eine Ansprechpartnerin gesucht und eigentlich auch schon gefunden. Und der hat sich aber dann doch nicht mehr gemeldet. Es ist halt auch echt ein heißes Eisen. Du hast aber einen gefunden, der an der Uni Speyer mit, jetzt gucke ich mal gerade, bei irgendwelchen Weiterbildungstagen zum Thema Jagd, Forst und Waffenrecht aufgetreten ist. Und mit den Namen lasse ich jetzt mal weg, weiß ich nicht, ob ich den so nennen darf, aber den könnte ich mal fragen. Der ist spezialisiert auf Jagdrecht, weil ich wollte ja immer mal eine Folge machen, wie sieht das aus mit Wildkameras, wie sieht das aus bei Treibjachten, darf ich einfach absperren als Jäger und nehme damit den Leuten das Recht, die Flächen zu betreten und so weiter und so fort. Super, speichere ich mir mal ab. Vielen Dank. Wolfgang, du hast mir einen Baum geschickt, der Mitte Juni noch im Herbstlaub ist. So, den schauen wir uns jetzt mal näher an, gucken mal, ob ich das, kann ich das Bild hier mal größer machen, gucken mal, ob das scharf genug ist. So, und du sagst, dieser Baum hat noch das Herbstlaub. Mensch, jetzt gucke ich mal, ich klicke hier so ein bisschen im Hintergrund rum, weil ich versuche, es scharf zu gehen. Also wenn ich das richtig sehe, ist das eine Esche. Und das, was du als Herbstlaub interpretierst, das sieht auf dem Foto, ich, soweit ich es erkennen kann, ne, muss ich vorsichtig sein, sieht so aus wie die Samenstände aus dem letzten Jahr. Das ist was anderes als die Blätter. Weil die Blätter sehen eigentlich anders aus, auch wenn die abgeworfen werden, da zerfallen die so in Einzelteile. Also das sieht so aus wie eine Esche mit Samenständen aus dem letzten Jahr. Also es ist also nicht das alte Herbstlaub. Wolfgang, du hast in der Nähe von Meißen ein Bild gemacht von aufgestapelten Eichenstämmen, die nochmal austreiben, zumindest grünes Laub haben. Ja, das ist interessant. Das sieht so aus, als wären die gefällt worden, als der Saft schon geschossen ist. Das kann ja mal passieren, ne? Also das macht man normalerweise nicht als Forstverwaltung. Also wenn man die Holzqualität ordentlich haben will, schlägt man immer im Winter ein. Nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern aus ökonomischen. Dann ist nämlich das Wasser aus dem Stamm gezogen, weitestgehend. Das macht der Baum, damit er nicht platzt im Winter. Und dann ist das Holz schon mal gut vorgetrocknet, zumindest ein bisschen. Und wenn man das im Sommerhalbjahr einschlägt, zum Beispiel im Frühjahr, dann ist der Stamm viel schwerer, also zum Transportieren auch ganz, ganz schlecht. Und das Holz verpilzt viel schneller. Es ist ja feucht, viel, viel feuchter. Ne? Macht man eigentlich nicht. Also hier, das sieht fast so aus, als wäre das im Wasser reinpumpen, schlagen wir oder sogar noch später. Und wenn dann Wasser im Stamm drückt, dann kommt tatsächlich nochmal Laub raus. Und das kann sich auch noch eine ganze Zeit lang halten. Und dann begrünt sich so ein Holzstapel auf einmal. Ja, interessant. Danke. Frauke, du hast nochmal eine Antwort zu der Frage, welche Pflanzen riechen nach Marihuana, ne? Das hat irgendjemand hat sich ja mal gefragt, also irgendwelche Pflanzen, hier riecht das die ganze Zeit, als ob jemand hier irgendwelches Dope raucht. Du schreibst, es könnte, die Pflanze könnte der Rosenwaldmeister sein. Wie heißt das? Phuopsis stylosa, also falls es jemand auf Lateinisch mal nachgucken will, Rosenwaldmeister. Kenne ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den Geruch nach Dope erkennen würde. Ich habe natürlich als Jugendlicher auch mal dran gezogen. Da müsst ihr lügen, wenn das nicht so wäre. Ich weiß aber echt nicht mehr, wie das riecht. Aber wenn ihr wisst, wie es riecht, dann guckt doch mal, ob der Rosenwaldmeister so eine Pflanze ist, die das sehr schön imitiert. Caroline, du beobachtest in deinem Garten, dass die Ameisen immer den Stamm vom Spitzahorn hoch und runter laufen und du würdest gern wissen, warum machen die das? Ganz einfach, da oben sind Blattläuse. Massenhaft. Und die werden beerntet, sozusagen gemolken. Und manche halten dabei an und kommunizieren jeweils mit den anderen Ameisen. Ja, aber erstmal kommunizieren die, was ist da los da oben und so weiter. Und teilweise füttern die sich auch gegenseitig, ne? Die sind ja sehr sozial. Und du möchtest noch auf den Beruf des Landschaftsarchitekten aufmerksam machen, da viele Leute hier im Podcast an grünen Berufen interessiert sind. Ja, da geht es darum, Städte zum Beispiel grüner zu machen. Ein sicher zukünftig immer wichtigerer Beruf, weil es gibt ja jetzt genug Gesetze und Verordnungen, die das sogar vorschreiben, dass Städte grüner werden müssen in der gesamten EU. Sascha, du hast noch eine Frage zum Autobahnzubringer, den ich ja mal beschrieben hatte, den die Gemeinde angekauft hat und der dann sich wieder bewaldet hat, ohne dass das jemand wollte. Deine Frage, gab es zu diesen Ankäufen auch Widerstände von Mitgliedern in der Gemeinde? Nö, gab es nicht. Das war vernünftig. Fläche ist immer gut, wenn man Geld hat. Und ich habe ja hier als Förster dafür gesorgt, dass diese kleine Gemeinde Millionenüberschüsse erwirtschaftet hat aus Nicht-Holzeinschlag. Ne? Wir haben ja so einen Stattungswald gehabt, wir haben touristische Projekte gehabt und so weiter. Und dann kann man sich das auch leisten, die Waldfläche zu vermehren und kauft dann einfach alles, was so vernünftig ist. Ne? Und von daher gab es keine Widerstände. Lukas, du feierst die Folge mit der 12 Jahre alten Aufforstung, gibt dir total viel Zuversicht und du regst an, dass wir Spendengelder doch für Neuwald sammeln könnten, so pro Quadratmeter zum Beispiel 5 Euro oder was auch immer und wir dann neue Wälder pflanzt, quasi wie beim Urwaldprojekt, nur eben für Neuwald. Ja, könnte man machen, das erfordert halt irre viel Kraft nochmal und noch wichtiger als Neuwälder sind, ist die Rettung der Altwälder. Ne? Und da, dem hat sich die Waldakademie verschworen, da wird irre viel Energie reingesteckt, weil das sind die gefährdetsten Ökosysteme, die wir in Deutschland haben und die schmelzen wie Schnee an der Sonne, weil die Forsthaltung da leider mit Volldampf rein semmeln. Und wir haben ja schon quadratkilometerweise wirklich große Flächen von Altwäldern geschützt und konzentrieren uns halt drauf. Aber da kann ich nur noch mal dazu aufrufen, machen ja übrigens eine Reihe von Leuten schon, dass die Flächen aufkaufen und wieder bewaldet. Ist eine tolle Sache, also vollkommen recht, Lukas, brauchen wir viel mehr davon. Unsere Power reicht nicht dafür aus, um uns darum auch noch zu kümmern. Wir haben das schon mal gemacht für Firmen, im Firmenauftrag. Also da, wir haben das Know-how, wir können das, wir setzen das auch um im Auftrag. Aber die Flächen müssen ja hinterher auch betreut werden und so weiter. Das kriegen wir nicht gestemmt. Ne? Da sind wir mit dem Urwaldprojekt gut ausgelastet. Aber die Waldakademie hat die Expertise und setzt die auch entsprechend ein. Also insofern gibt es mit unserer Hilfe auch tatsächlich mehr neuen Wald. Alexandra, du hast eine spezielle Frage. Bei dir hat sich ein Wespennest am Fenster in der Rollladenleiste gebildet, also angesiedelt. Ne? Es war ein Schädlingsbekämpfer da, der gleich mal tödliches Gift reinspritzen wollte. Ich konnte das nicht akzeptieren. Was kann man denn machen, ohne die Tiere zu töten? Haben Sie da einen Vorschlag? Tut mir leid. Nee. Also wir haben das zum Glück noch nicht gehabt. Also wir hatten das natürlich schon unter den Terrassendielen, unter den Dachpfannen und so weiter. Ja, dann ist das für uns in diesem Sommer dann leider Sperrgebiet. Ne? Das können wir dann nicht nutzen. Gift reinsprühen ist natürlich immer blöd, weil das Zeug atmet. Und ja, spätestens, wenn es im Rollladenkasten ist, dann innen drin auch wieder mit ein. Ich habe echt keine Ahnung, wie man Wespen umsetzt. Also man darf es auf jeden Fall nicht selber beseitigen. Insofern hast du schon mal richtig gehandelt, dass du jemand eine Fachperson geholt hast. Ich weiß auch gar nicht, ob man die einfach so töten darf. Das kommt dann ja wahrscheinlich darauf an, welche Gefährdung davon ausgeht und so weiter. Damit kenne ich mich nicht aus. Kann ich leider nichts zu sagen. Also ich kann nur für mich sagen, solange die drinnen keine Probleme machen, und das draußen ist, weiden wir bei uns diese Bereiche dann. Ne? Das ist dann, ist die Saison quasi rum. Haben wir leider, würde ich mal sagen, jedes zweite Jahr bei uns auf dem Balkon. Also so eine kleine Dachterrasse. Also wir sitzen so dann eben fast nur noch im Garten und nutzen die kaum noch. Und meine Schwägerin hat mich jetzt letzte Woche mal gefragt, nutzt ihr die überhaupt noch, die Terrasse? Und irgendwie hat sich schon eingebürgert, dass wir die den Insekten überlassen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, Petra, du schreibst aus Trier. Also wunderschön, und dass ich auch mal eine Lesung machen kann. Ja, wenn ich das anbietet, gerne. Ich war schon öfter in Trier. In der Nähe der Porta Nigra, übrigens Trier sehr sehenswert, ne? War ja mal römische Hauptstadt. Porta Nigra, ein ganzes Stadttor römisches, komplett erhalten. Wirklich ganz, ganz toll und noch ganz viele andere Sachen. Aber es geht jetzt um die Bäume. Da sind Bäume gepflanzt worden in 5 Meter Abstand in Plastikwannen. Und das Pflanzloch rundherum ist betoniert. Tja. Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht, warum man Bäume in Wannen pflanzt. Und dann sieht man ja auch, der Wurzelballen ist auch trotzdem noch ganz stark eingebunden mit Jute, die sich übrigens gar nicht so schnell auflöst, wie man denkt. Ich habe keine Ahnung. Meine Hoffnung ist, und ich gehe mal davon aus, dass das so ist, dass die Plastikwanne unten auf ist und der Baum da rauswurzeln kann. Und das die Wanne nur den Baum davor schützt. Man sieht ja, da wird gerade eine Straße neu angelegt. Das ist so eine Plastikwanne, die nach außen so abgeschrägt ist, wo der drin sitzt. Also ich vermute mal, dass der Boden unten auf ist, sonst macht es keinen Sinn. Und wenn dann jetzt Schotter reingefüllt wird in den Bürgersteig und Platten verdichtet und gerüttelt und so weiter, dass man dann nicht den Wurzelbereich beschädigt. Also es sieht fast aus wie eine gute Maßnahme und vielleicht ist es das auch. Da sind auch so Stützen drin, dass man den ganzen Bereich von oben bewässern kann, auch unten tief dran kommt. Also das sieht grundsätzlich erstmal gar nicht so schlecht aus. Da muss man einfach mal gucken, wie geht das weiter. Kann sie bei Gelegenheit mal berichten, vielleicht nächstes Jahr. Wie sieht das aus? Sind die vernünftig angewachsen? Luise, du hast ein schönes Bild geschickt von einem verlassenen Supermarkt und in diesem Supermarkt drin wächst eine, also wenn ich es richtig sehe, Esche. Ich weiß gar nicht, sehe ich hier schwarze Knospen? Müsste man eigentlich sehen. Ja, kann ich jetzt nicht erkennen. Egal. Ja, das ist eine Esche, die durch so einen verglasten Vortürbereich, das ist der Eingangsbereich von einem alten Supermarkt, wächst. Und die Frage ist, wie geht das? Ne? Woher holt er sein Wasser? Also in dem Vorbereich ist, da sieht man auch so ein Lüftungsgitter, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie tief das geht, kann ich alles nicht genau sagen. Dieser Baum hat offensichtlich eine Möglichkeit gefunden, durch das Pflaster, was da drin ist, nach außen zu entwischen mit seinen Wurzeln. Die Wurzeln sind sicher draußen und er holt sein Wasser ganz sicher von draußen und bildet sich auch schon so ein bisschen Boden selber. Man sieht dann vertrocknetes Laub, das wird irgendwann sicher auch noch ein bisschen feuchter. Also ich bin mir fast sicher, dass der mit seinen Wurzeln schon nach außen abhaut. Wie der Samen da reingekommen ist, weiß ich natürlich auch nicht. Vielleicht hat es dann, ich sehe aber auch so Schlitze. Also das ist schon alles nicht mehr so dicht. Man sieht überall Undichtigkeiten und da reichen wirklich kleinste Kleinigkeiten. Bei irgendeinem Sturm bläst da ein Samen rein und schon hat der Baum seine kleine Chance gefunden. Also es sieht wirklich total irre aus. Ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie robust Bäume sind. Und nochmal, wenn Bäume es schaffen, in einem verglasten Eingangsbereich, der zu ist, zu wachsen, scheinbar ohne Anschluss zu Regenwasser, also das hat der, über die Wurzeln kommt der raus, man sieht doch, stehe ich gerade hier, also im Mauerbereich ist auch so ein bisschen feucht, aber es ist nicht viel. Also wenn der das da schafft, dann schafft er das auch im Wald. Das ist ja die positive Botschaft. Sehr schön, vielen Dank. So, dann haben wir die allerletzte E-Mail von Laurin und du fragst, also du fandest das Video mit der Aufforstung der Wiese mit Birken und Buchen interessant, auch die Waldspaziergänge. Und es gibt ja in Deutschland auch noch viele andere Baumarten, Ahorne, Linden, Eschen, Hainbuchen, Ulm und so weiter, welchen Fokus die bei der, in der Waldbildung haben. Natürlich im Großen. Ich habe die Birke und Buche nur deshalb genommen, weil das für diese Fläche das Erfolgsversprechende war, um ein Waldklima zu kreieren. Das sind nicht die Baumarten, wo ich sage, die bilden dann den Wald. Der bildet sich von ganz alleine. In dem Video tauchten ja auch schon die ersten Eichen auf. Und wenn man da genauer sucht, bestimmt noch viele andere Baumarten, die jetzt im Laufe der Jahre reinkommen. Also es ist nur sozusagen die Eröffnung, der Startschuss für einen Wald, der von selber kommen soll. Und dann kommen eben diese ganzen anderen Baumarten, wenn sie das möchten, dazu. Also Birke, Buche war nur in Anführungszeichen eine Möglichkeit, so schnell wie möglich ein Waldklima zu bekommen, um den anderen Baumarten zu ermöglichen, Fuß zu fassen. Ja, ihr Lieben, damit sind wir auch durch. Ich verschiebe mal gerade diese letzte E-Mail in das Erledigt-Postfach. Sowas habe ich natürlich auch. Und kann nur sagen, ganz lieben Dank, dass ihr wieder so fleißig geschrieben habt. Für mich ist das auch immer klasse, was ich da alles an Fragen gestellt bekomme, für Fotos sehe. Und freue mich natürlich auch, dass ihr dem Podcast so treu bleibt. Ihr wisst ja, ich freue mich immer über ein Abo oder einen Daumen nach oben oder auch nette Kommentare und so weiter. Ganz, ganz toll. Das ist für mich das Salz in der Suppe. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören und sehen uns dann wieder am nächsten Freitag. Tschüss! Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr würdet uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf eurer Plattform, wo ihr jetzt dabei wart. Links zu dem Podcast gibt's in den Shownotes, könnt ihr nachgucken und ihr könnt uns natürlich auch schreiben, entweder auf Spotify, in den Apple-Kommentaren oder ihr könnt auch an podcast@wolebens-waldakademie schreiben. Einmal im Monat beantworte ich dort eure Fragen. Bisher habe ich alle geschafft. Und wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt noch ein bisschen Waldatmosphäre hören. Die ist hier bei uns an der Waldakademie im Wald aufgenommen worden.
Werbung.
Die heutige Folge wird unterstützt von Simon, dem Waschbär. Waschbären habe ich ab und zu mal auf meiner Wildkamera hier am Forsthaus. In dem Fall ist es das Maskottchen von Sim on Mobile. Das ist nämlich ein flexibler Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen und es ist wirklich günstig. Und wie gesagt, ein super liebes Maskottchen dazu, nämlich den Waschbären Simon. Und pünktlich zu Simons 5. Geburtstag schenkt er euch jetzt noch mehr Datenvolumen. Zum Beispiel, es ist wirklich irre viel, 70 Gigabyte ab 9,99 Euro im Monat. Oder wer sehr viel surft und noch mehr braucht, 250 Gigabyte ab 21,99 Euro monatlich. Und das gibt es eben nur auf simonmobile.de. Zeitraum 26.05. bis 6.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER10 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 6.07.26 6 Monate monatlich 10 GB on top geschenkt. Zeitraum 7.07. bis 26.07. Da erhalten Neukunden bei Eingabe des Gutscheincodes PETER5 auf simon.link/PETER oder in der App bis zum 26.07.26 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Also man kriegt immer noch was dazu, wenn ihr das hier über die Links macht und den Gutscheincode eingebt. Und ihr seid trotzdem maximal flexibel, weil ihr monatlich kündigen könnt. Und ihr habt außerdem Top-D-Netzqualität. Das ist natürlich auch total wichtig, ne, dass man überall gute Verbindungen hat, inklusive 5G und eine AllNet-Flat. Das ist auch mit dabei. Also alle Infos gibt es dazu unter simon.link/PETER. Könnt ihr unten in den Shownotes nachschauen. Und dann viel Spaß beim Surfen und Telefonieren.
Werbung Ende.